Die Schulen sind wieder dicht. Zum zweiten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie, ja, aber auch zwischen den Schulschließungen im vergangenen Frühjahr und jetzt aktuell konnte ja nicht die Rede sein von normalem Schulbetrieb. Gravierende Einschränkungen also bei der Bildung, die sich auch auswirken auf Schülerinnen und Schüler und zwar in besonderem Maß auf sowieso schon sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, die haben es im deutschen Bildungswesen eh schon schwer. Das droht sich durch Corona jetzt zu verstärken. Wie lassen sich gleiche Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen auch in Corona-Zeiten erreichen und sichern? Mit dieser Frage hat die Friedrich-Ebert-Stiftung eine Kommission aus Expertinnen und Experten beauftragt. Gestern sind die Ergebnisse vorgestellt worden. Der Bildungsforscher Kai Marz, Soziologieprofessor an der Frankfurter Goethe-Uni, hat die Expertenkommission geleitet. Herr Marz, wie sehen die Bildungsbenachteiligungen durch Corona konkret aus?
Ja, konkret können wir das für Deutschland noch gar nicht beschreiben, weil wir die entsprechenden Daten noch nicht vorliegen haben, um die Analysen vornehmen zu können. Was wir aber aus dem internationalen Kontext sehen, ist, dass sich die Lernraten, die Lerngeschwindigkeit, die Lernergebnisse zumindest im ersten Lockdown ja über alle Schülergruppen verlangsamt haben und dass es hier auch einen Zusammenhang gibt mit der Leistungsstärke, also dass gerade Kinder, die leistungsschwächer sind, hier größere Lernverluste erzielt haben und Kinder aus sozial weniger begünstigten Familien. Hinzu kommt sicherlich neben den schulischen Bereichen, den kognitiven Leistungen, dass man berücksichtigen muss, dass natürlich auch im sozialen Feld, in der psychosozialen Entwicklung, das Fehlen von Schule, das Fehlen des gemeinsamen Tuns mit Freunden fehlt und das gerade für die Entwicklung der Kinder natürlich besonders wichtig ist.
Um es doch mal ein bisschen bildhaft zu machen, also ein Beispiel, das ja gerne angeführt wird, auch in Medien, ist so das Bild der alleinerziehenden Mutter, die jetzt keine Mittel hat für einen Laptop, auch die Zeit nicht, das Kind selbst zu unterrichten. Wie darf man sich sozusagen diese benachteiligten Gruppen sonst vorstellen?
Naja, das Beispiel der alleinerziehenden Mutter ist natürlich völlig richtig an der Stelle, weil hier die Rahmenbedingungen schon schwierig sind. Wenn dann nur ein Erziehungsteil vor Ort ist und trotzdem muss in der Erwerbstätigkeit nachgegangen werden, das Kind muss betreut werden, dann fehlt es möglicherweise auch an finanziellen Ressourcen, was aber nicht heißen soll, dass es in allen alleinerziehenden Familien finanzielle Probleme gibt. Das wäre falsch. Mhm. Also einfach die Rahmenbedingungen, die sind ungünstig, um das aufzufangen, was der Lern- und Schule den Kindern und Jugendlichen an Struktur gibt. Das betrifft aber nicht nur alleinerziehende Familien. Wenn Sie sich eine Familie vorstellen, in der die Eltern möglicherweise im Homeoffice sind, gleichzeitig sind 2, 3 oder 4 schulpflichtige Kinder da, dann ist das eine Situation, die ja erstmal eine bestimmte räumliche Rahmung braucht, um tagsüber Lernsituationen zu ermöglichen und gleichzeitig auch das Homeoffice. Und das ist etwas, was bei weitem nicht in allen Familien gegeben ist.
Ja, hat jetzt nicht jeder tatsächlich so quasi Büro und 2 private Klassenzimmer zu Hause. Sie haben schon gesagt, also es gibt sozusagen noch keine konkreten Zahlen, wie Bildungsbenachteiligung jetzt aussieht. Aber gibt es jetzt auch Vermutungen, wie sich diese Benachteiligungen langfristig auswirken könnten bei betroffenen Schülerinnen und Schülern auf Schul- oder Berufskarrieren?
Ja, also man muss sagen, dass das, was jetzt an Kompetenzrückständen entsteht, wird eine gewisse Zeit brauchen, dann in der weiteren Bildungsbiografie, in der weiteren Schullaufbahn, um es nachzuholen und es kompensieren zu können. Deswegen ist es wichtig, dass man auch jetzt bereits darüber nachdenkt, wie können solche kompensatorische Angebote gemacht werden, dass man jetzt darüber nachdenkt, wie geht man möglicherweise nach den Winterferien in den Wechselbetrieb, um hier wirklich die Situation der einzelnen Kinder und Jugendlichen bestmöglich zu gestalten. Es gibt immer wieder Untersuchungen, die zeigen, das wird langfristige Folgen haben. Die Kinder werden auch im Beruf benachteiligt werden. Da wäre ich sehr vorsichtig. Ich denke, dass vieles von dem kompensiert werden kann. Auch wenn Langzeitstudien von Bildungsökonomen auch heute noch Effekte im Einkommen beispielsweise nachweisen, derjenigen, die in den 60er Jahren von den Kurzzeitschuljahren betroffen waren. Aber ich würde dringend davor warnen, jetzt von Corona-Jahrgängen oder gar von verlorenen Jahrgängen zu sprechen. Das scheint mir völlig unangemessen zu sein.
Also jetzt haben wir sozusagen mal die Situation angeschaut. Jetzt schauen wir, wie soll und wie muss es weitergehen. Was haben Sie mit der Expertinnen- und Expertenkommission erarbeitet an Empfehlungen? Wie müsste man solche Benachteiligungen jetzt abbauen? Was ist der wichtigste Punkt oder die 2, 3 wichtigsten vielleicht?
Ja, ein wichtiger Punkt mit Blick auch auf das neue Schulhalbjahr ist, wie ich gerade schon gesagt habe, dass wir uns jetzt vorbereiten, wie sieht der Wechselbetrieb aus? Wie können die Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass gerade Kinder mit Benachteiligungen besonders gut lernen? Das sind ganz einfache Strukturfragen, dass es strukturierte Wochen- und Stundenpläne gibt, dass es einen guten Wechsel in dem gibt, was angeboten wird, also dass der Präsenzunterricht wirklich genutzt wird, um neue Inhalte einzuführen, um das Lernen zu Hause vor- und nachzubereiten, aber auch immer wieder Elemente anzubieten, die den Kindern Struktur geben, die sie in die Lage versetzen, halt auch besser selbstgesteuert zu lernen und zu Hause die Zeit wirklich zum Vertiefen gelernt genutzt werden kann. Wir brauchen meines Erachtens jetzt kompensatorische Angebote. Wir können überlegen, ob wir nicht mit anderen außerschulischen Bildungsanbietern stärker zusammenarbeiten, beispielsweise auch mit der Kinder- und Jugendhilfe, wo Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, wo Personal zur Verfügung steht. Da kann man jetzt kurzfristig ansetzen. Wir müssen gewährleisten, dass die Prüfungsbedingungen, die Leistungsbewertung meines Erachtens gerecht ist und der Individualität der einzelnen Kinder auch entsprechend mit berücksichtigt. Ansonsten wird es Unfaires an Leistungen bewertet wird. Gleichzeitig wird es wichtiger sein, auch im neuen Schulhalbjahr noch mehr sich auf Diagnose zu konzentrieren. Also immer wieder zu fragen, wo stehen die Schülerinnen und Schüler, und nicht um nur Leistung zu dokumentieren, sondern um daraus Förderangebote zu entwickeln, die im besten Fall sehr individuell auf die einzelnen Bedarfe der Schülerinnen und Schüler angewendet werden können. Und dann gäbe es eine Reihe von Maßnahmen, die perspektivisch sind, wie das strategische Berücksichtigen des Ganztags für die Kompensation von Leistungsrückständen, eine verlässliche und sehr umfassende Digitalisierung. Wir müssen sicherstellen, dass das, was jetzt erreicht ist, auch nachhaltig ist und nicht, wenn die Gelder des Bundes jetzt erstmal nicht mehr fließen, dann wieder die Digitalisierung zusammenbricht. Wir brauchen Konzepte, die das Analoge mit dem Digitalen verbindet. Das setzt voraus, dass wir möglicherweise auch neue Strategien der Lehrerfortbildung brauchen, die Anforderungen im Zuge der Digitalisierung besser berücksichtigen, die stärker darauf eingehen, dass der Umgang mit Heterogenität in den Klassen ein anderer werden wird, weil die Leistungsheterogenität möglicherweise größer werden wird. Also es gibt eine ganze Reihe von kurzfristig und langfristigen Maßnahmen.
Ich wollte gerade sagen, also ein ganz schöner Strauß an Maßnahmen, eine lange To-Do-Liste. Hat das Schulsystem da aus einer Erfahrung des ersten Lockdowns im vergangenen Frühjahr denn eigentlich schon was gelernt, die ersten Schritte unternommen, um Benachteiligung im Bildungsbereich abzubauen, oder stehen wir eigentlich jetzt da auch nicht viel weiter, als wir schon jetzt im Sommer beispielsweise standen?
Es gab auch schon im Sommer verschiedene Angebote in den Ferien beispielsweise, um hier gerade für leistungsschwache Schülerinnen und Schüler Leistungsrückstände aufzufangen. Was an dieser Stelle möglicherweise gefehlt hat, dass man auch die Frage der Qualität an der Stelle immer wieder gestellt hat und das, was da gemacht wird, auch mit Schule in irgendeiner Weise verzahnt ist. Wir haben uns im Sommer möglicherweise zu schnell und zu einseitig darauf eingestellt, dass der Präsenzunterricht das ist, was jetzt wieder durchgängig umgesetzt werden kann. Das heißt, wenn ich mir den Übergang jetzt in das Distanzlernen anschaue, dann sehe ich schon, dass einige Schulen noch nicht so richtig gut vorbereitet waren. Das müssen wir jetzt stärker in den Blick nehmen.
Der Frankfurter Bildungsforscher Keimertz in SWR2 Impuls, eine von ihm geleitete Expertinnen-Expertenkommission im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, hat sich damit auseinandergesetzt, wie sich gleiche Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen jetzt in der Corona-Pandemie, aber auch danach fördern und sichern lassen. Ein ganzer Strauß von Maßnahmen hat die Kommission erarbeitet. Die Ergebnisse können Sie ausführlich nachlesen auf der Seite der Friedrich-Ebert-Stiftung, fes.de, Friedrich-Ebert-Stiftung, fes.de. Herr Merz, danke Ihnen sehr.
Danke auch.